im Markus-Evangelium Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Markus Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Wir befinden uns hier im dritten Jahr von Jesu Dienst und in der letzten Woche seines Lebens, die seinem Tod vorausging. Und wir haben in Kapitel 12 viele Unterhaltungen gesehen, Debatten, kann man sagen, zwischen Jesus und seinen Feinden. Wir sahen letzte Woche auch die Lehre von Jesus selbst, wie er eine Predigt gehalten hat und wie er die Pharisäer offenbart hat. Und so gehen wir Vers für Vers weiter und vertrauen darauf, dass Gott uns segnet durch das Lesen seines Wortes. Markus Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort hören können, und wir bitten, dass du uns dienst, dass du uns hilfst, diese alte Erzählung zu hören über diese demütige Frau, und dass wir in ihr ein Beispiel finden von einem geistlichen Herz für Geben. Bitte herrsche über uns und in uns. Lenke uns nach deinem Willen und hilf uns, dein Wort anzunehmen als nicht ein kritisches Volk, sondern als ein Volk, das von deinem Geist gelenkt wird. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Lasst uns Gott anbeten und ihm den Zehnten geben. Das ist ein Standardsatz in der Gemeinde, besonders auch hier in der Bundesgemeinschaftskirche. Er kommt vielleicht von verschiedenen Hintergründen und vielleicht ist es für euch sogar etwas Komisches, aber es ist ein Ruf, dass wir den Herrn anbeten in unserem Geben. Und lasst mich beginnen damit, das zu sagen. Das ist eine Predigt über Geben, vor allem über das Geben der Witwe. Kein Prediger liebt es, über dieses Thema zu predigen. Es ist furchtbar. Es ist unangenehm. Aber es ist in der Schrift zu finden und es ist da, um uns zu belehren. Auch in unserem Gottesdienst des Gebens. Es belehrt unsere Gedanken, unsere Herzen, dass wir auch bessere Anbeter sein können. Und in diesem Text heute Morgen lasst mich euch ermutigen, diese wenigen Verse zu beachten und aufmerksam zu sein. Und lasst uns diesen Bericht auch ehren, den wir von unserem Herrn hier haben. Und auch viel lernen davon. 2 Punkte, auf die ich mich heute konzentrieren will, die ich aus dem Text auch nehmen will, ist einmal, dass unser Geben ein Ziel hat. Oder unser Geben hat eine Zuschauer. Also es gibt Zuschauer. Unser Geben hat Zuschauer. Und die Verse 43 bis 44, die zweite Punkt, unser Geben ist einer himmlischen Ordnung unterworfen. Wir sahen letzte Woche den Abschluss der Prüfungen, denen Jesus unterzogen wurde. Jede der verfeindeten Gruppen hatte etwas gegen Jesus vorzubringen, hatte Fragen und Fallen, die sie stellten. Und im ganzen Kapitel 12 haben wir Jesus gesehen, wie er immer und immer wieder mit großer Weisheit diesen ganzen verbalen Angriffen getrotzt hat und geantwortet hat. Aber jetzt sehen wir gegen Ende von Kapitel 12 auch die souveräne Autorität von Christus. Er ist nicht einer, mit dem du dich anlegen willst. Letzte Woche haben wir gesehen, wie Jesus, wer ist Christus? Also Jesus hat über sich selber gelehrt. Er hat die große Frage beantwortet, wer ist Jesus Christus? Wer ist der Messias? Und in diesem Abschnitt hat er seine Lehre beendet, dass er auch die Mengen um ihn herum gewarnt und hat ihnen auch gezeigt, was für einen erbärmlichen Charakter die Schriftgelehrten hatten, die beschrieben werden als welche, die die Häuser von Witwen fressen. Und Jesus sagt, hütet euch vor ihnen. Das war Vers 38. Und jetzt nur ein Vers weiter sehen wir, Jesus hat einen großen Kontrast gezeigt. Und jetzt sagt Markus uns, dass Jesus da sitzt, sich hinsetzt und das Geben von Gottes Volk beobachtet. Und wenn ihr diesen Abschnitt jetzt seht, es heißt nicht nur, er sitzt da, sondern er sitzt an einem besonderen Platz. Er sitzt gegenüber den Opferkasten und schaut zu, wie die Leute in den Opferkasten legten. Und ihr seid vielleicht mit der Struktur des Tempelkomplexes vertraut, aber Gott hat den Tempel sehr besonders gestaltet. Der Mensch hat Stein und Mörtel und Hammer, aber Gott hat den Tempel erstellt. Es gibt verschiedene Höfe im Tempel. Wenn ihr ursprünglich zum Tempel gekommen seid, habt ihr den ersten äußeren Hof, nämlich der Hof der Heiden, der Vorhof der Heiden. Das ist der äußerste Vorhof des Tempels. Da können die Ausländer kommen und den Herrn anbeten. Sie sind mit einbezogen und sind willkommen bis zu einem bestimmten Punkt. Und zwar nur so weit. Sie können nicht weiter als bis zu diesem Punkt im Tempelkomplex. Ihr seht, da ist eine Trennung zwischen Kulturen, Juden und Nichtjuden, aber auch zwischen Geschlechtern, Männern und Frauen. Wenn ihr nun vom Vorhof der Heiden weitergeht, durch die Säulenhalle, ist der Hof der Frauen. Das ist klar, das ist der Platz, wo die Frauen können. So weit können die Frauen, die jüdischen Frauen, reingehen für die Anbetung Gottes im Tempelkomplex. Dann, wir werden den Hof der Frauen nochmal genauer beschreiben, aber wenn ihr weitergeht in den Tempelkomplex, dann kommt ihr zum Vorhof Israels. Manche nennen es auch den Vorhof der Männer. Wieder einen Schritt näher, ein bisschen näher zum eigentlichen Tempel, wo die Opfer stattfinden und wo auch die Anbetung ihr Zentrum hat. Und dann haben wir den Hof des Tempels selbst, der Ort, wo die Opfer dargebracht werden, wo die Priester und Leviten ihren Gottesdienst verrichten. Und dann gibt es das Gebäude des Tempels selbst, der Tempel, der in der Mitte steht. Wenn ihr dort seid, hat auch der Tempel selber seine verschiedenen Bereiche. Gott hat das so festgelegt, da ist der Platz, der Bereich im Tempel vorne, das Heilige, das Heiligtum. Voller Symbole, die auch seine Verheißungen zeigen, Brot und andere Dinge. Und dann, wenn ihr in den Tempel noch weitergeht, dann gibt es noch einen anderen Bereich. Der letzte Bereich im Herzen des Tempels, im Herzen des alttestamentlichen Gottesdienstes, und zwar das Allerheiligste. Dort steht die Bundeslade. Dort kann der Hohepriester einmal im Jahr reingehen. Und wenn er reingeht, ist es eine sehr gefährliche Sache. Er musste einen speziell tragen, wo auch kleine Glöckchen dranhangen. Und er musste ein Seil tragen. Doch nicht reinbefunden wird, dann fällt er tot um und muss rausgezogen werden. Dann hört man nämlich die Glocken nicht mehr. Wenn er umfällt, dann hört man die Glöckchen nicht mehr. Und dann zieht man ihn am Seil wieder raus. Und so ist der Tempel voller abgetrennter Bereiche. Es sind viele Bereiche, die aus dem alttestamentlichen Gottesdienst bekannt sind. Und es zeigt für uns auch die größere Freiheit, die wir in Christus haben. Denn in Christus können Männer und Frauen Gottes im normalen Gottesdienst, ohne die Sorge, dass sie auch die Heiden und die Fremden können zusammen. Wir können alle als ein Volk Gott anbeten und die Gegenwart Gottes genießen. Und so lasst uns nochmal zurück in unseren Kontext heute Morgen. Wir haben Jesus, der jetzt sich selbst gegenüber den Opferkasten platziert. In Vers 31 steht hier Opferkasten im Deutschen. Wenn ihr das Wort nehmt, der Opferkasten, das ist ein ganz strikt übersetztes Wort. Wort für Wort vom Griechischen. Zwei Worte, die hier verbunden werden. Es heißt quasi der Opferkasten oder der Opferwächter. Das ist der Platz, wo das Geld und der Zehnte gesammelt werden, damit es sicher ist. Und ihr seht, wir wissen, dass von dem ganzen Tempelaufbau, dass die vor allem im Vorhof der Frauen sind. Denn viele Familien bringen Opfer, Männer, Frauen, Kinder. Die alle gehen zum Herrn und geben Opfer für das Volk Gottes, für Gott. Aber bitte versteht ein bisschen, ich möchte, dass ihr euch nochmal ein Bild vor Augen malt. Einige denken vielleicht, wenn wir über Opferkasten reden oder irgendwie so eine Schatzkiste, dann ist es vielleicht so ein Körbchen, wie wir es rumreichen. Oder vielleicht... Ihr seid in Deutschland aufgewachsen oder in einer traditionellen Kirche in Amerika und dann vielleicht diese Spendenboxen, die auch hier in der Gemeinde steht. Die Gemeinde hier hat im Eingangsbereich so eine kleine Box, wo man Geld reinwerfen kann. Und das hat eigentlich dieselbe Funktion wie hier in dem Bibeltext. Aber im Vorhof der Frauen waren 13 Gefäße. 13 Gefäße, die so große Gefäße waren, wenn die beschrieben werden, dann werden die ganz besonders beschrieben. Sie werden als wie Trompeten beschrieben, so trompetenförmig oder tubaförmig. Wo geht mein Kopf dahin? Es ist wie so ein Tubahorn. Habt ihr schon mal eine Tuba gesehen? So ein großes Ding. Das obere Horn ist dann dran befestigt und das Bild hier ist so. Sind so 13 Gefäße mit so einem Gefäß obendrauf, wo man dann Geld reinschmeißen kann. Und dann es sind 13 Gefäße und das ist nicht zufällig, denn jedes Gefäß hat seinen Zweck. Da ist eins zum Beispiel besonders für Opfer, für Tieropfer, um die zu kaufen. Oder ein Gefäß, wo das Geld reinkommt für den Zehnten, das für die Zehnten und für die Priester zur Bezahlung dient. Oder ihr habt ein Gefäß, das für den Weihrauch des Tempels dient oder für die Schaubrote. 14 Gefäße und jede von ihnen sind mit hebräischen Buchstaben versehen, sodass das Volk weiß, für welches Gefäß für welchen Zweck. Was für welchen Zweck gespendet, dem gegenüber und beobachtet. Ruht sich nicht nur aus oder macht wie auf so einem Spaziergang, ist bequem, nein, sondern er prüft. Er prüft die Mengen, die Volksmengen, die dort in diesem Bereich sind. Er lässt mich erinnern, wo wir in der Bibel sind. Wir sind im 12. Kapitel vom Markus-Evangeliums, aber in der geschichtlichen Situation sind wir in der Woche des Passas, wo das Passafest gefeiert wird. Und da versammeln sich die Leute in Jerusalem und da kommen ganz viele Pilger in die Stadt. Und wir sind wahrscheinlich mitten in der Woche. Ich denke, es ist unmöglich, welchen Tag genau, aber wir haben bereits einige Zeit in dieser Woche in unserer Bibellese. Nicht so wichtig, sonst hätte das Evangelium es erwähnt. Aber das sind Pilger unterwegs. In der Stadt Jerusalem ist normalerweise 50.000 Leute in Jerusalem. Aber wenn Pilger da waren, sind 250.000 plötzlich da gewesen in der Stadt. Es waren ganz viele Leute in der Stadt. Und Jesus ist da. Und das Zentrum von all der Aufmerksamkeit von den Pilgern in der Stadt. Und er ist hier. Er beobachtet den Gottesdienst, den die Leute da bringen, um Gott zu ehren. Nämlich das Geben. Das Geben in diese Gefäße hinein. Etwas, was noch zu wissen ist, dass im ersten Jahrhundert das Geben mit einem... Es waren alles Münzen, die damals gegeben wurden. Die hatten keine Geldscheine. Geldscheine machen nicht so viel Geld, aber im ersten Jahrhundert gab es das nicht. Zumindest nicht in Israel. Es waren Münzen, Münzgeld. Und es war bestimmtes Münzgeld in der Anbetung Gottes. Das waren... Als Jesus hier diese Sachen betrachtet, haben wir das Zeugnis, dass da viele reiche Leute waren, die große Mengen eingelegt haben. Ich frage mich, ob einer von euch schon mal mit einer deutschen Bank zu tun hatte. Ich denke, jeder hier, vielleicht denken manche schon, habt ihr schon mal Münzgeld, Wechselgeld? Ich mache es immer wieder, wenn ich den Zehnten abgebe von der Gemeinde, dann öffnet er so ein kleines Gefäß und dann nur aus Plastik, aber es macht trotzdem ziemlichen Krach, wenn das ganze Münzgeld reingeht. Und dann tut die Maschine das ja sortieren und zählen bei der Bank. Und dann hört ihr das Klirren von Münzen und das ist ein lautes Geräusch, wenn ihr hört, wie die ganzen Münzen in diesen Trichter reinfallen. Und ich denke mir jetzt, wie ist es in Jerusalem damals gewesen? Das ist nicht nur visuell, was Jesus da gesehen hat, sondern er hat Leute beobachtet, die Münzen hineingeschmissen haben in diesen Trichter. Wahrscheinlich war das wie Zimbeln, wie Musik, wenn sie ganz große Mengen Geld reingeschmissen haben in diese Gefäße. Es war nicht nur Münze für Münze, sondern die Münzen, die in diesen Trichter reinfallen und das war dann eine richtige Show, die da abgezogen wurde. Es war wahrscheinlich sehr unterhaltsam, sogar für den gewöhnlichen Juden. Ich denke, meine Jungs hätten das Klirren von Münzen in diesen Gefäßen. Aber es war, die das tun, was man tun sollte, nämlich, dass man gibt für den Gottesdienst, sondern in Vers 42 lesen wir von einer besonderen Person. Da war eine arme Witwe. Die kam und sie kommt zu diesem Gefäß, zu diesem Opferkasten, diesem Gefäß. Welche von den 13 sie genommen hat, ist egal, aber sie nimmt zwei Schärflein. Diese ganz kleinen Münzen, die sind fast wertlos. Wenn ich Kommentare lese, dann versuche ich am besten, das festzustellen, in eine moderne Währung umzurechnen. Die sind einen Bruchteil von einem Cent wert. Manche sagen, das ist ein Achtel von einem Cent. Also es ist weniger wert als ein Centstück. Das ist ganz wenig Geld. Das ist fast unbedeutend. Da könnt ihr nichts davon kaufen. Ich frage mich, ob jemand von euch Cent noch hat, Euro-Cent, denn ihr könnt die in Läden kaum gebrauchen. Die sind fast nutzlos. Und Jesus sieht hier ihr Geben und er empfiehlt es, die Hand einer Frau, die dem Herrn dient, in der Hingabe zum Herrn, nimmt ihr geringes Opfer, alles was sie hat, und schmeißt es in diesen großen Trichter, denn sie hat ein Herz, das den Herrn anbetet. Und was sollten wir von den Versen 41 und 42 sehen? Ich hoffe, dass dich etwas trifft. Und zwar die Seltsamkeit des Textes. Es ist sozial undenkbar, was da passiert. Da ist dieser Mensch, der ganz besonders zuschaut, wie hier die Leute ihr Zehnten geben. Wir geben auch den Zehnten und ich sehe ja auch manches als ich gucke als Prediger nicht runter, wenn der Korb rumgereicht wird. Ich gucke nicht rein, wer wie viel gibt. Denn das ist wirklich ganz komisch. Vielleicht habt ihr gesehen, manche geben mit einem unangenehm, das vorzuzeigen. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Freund, er war ein Diener in Yorkshire in England. Ich sag euch nicht wo, denn es ist eine lustige Geschichte. Ich möchte niemanden zu nahe treten, deswegen werde ich den Namen nicht sagen. Aber er sagte mir, welche Gemeinde er aufwuchs. Eine kleine Gemeinde, so wie unsere. Kirche, die Bibel liebt. Die waren in kleinen Kirchengebäuden. Und wenn sie ihre Gottesdienste hatten, haben sie wie die alte Gemeinde, so wie es die Gemeinde immer gemacht hat, mit so. Aber die Diakone haben das gemacht. Und die hatten ein Mittel, um das Opfer einzusammeln. Kein Körbchen wie wir, keine Opferkasten, kein Körbchen, sondern sie hatten solche Säckchen, die, also konnte der Diakon was Einmaliges machen. Er kam zu einer Person und hält dieses Ding hin. Und dann geht er die Linie entlang und jede Person, die den Korb dann, dieses Säckchen direkt vor ihm hat. Und also jeder konnte sehen, wie dieses Gefäß vor den Leuten herumhang. Aber er erzählt, wenn eine Person zu langsam war oder nichts reingelegt hat, dann hat der Diakon vielleicht das Körbchen nochmal klingeln lassen. Und dann habt ihr dass die Person sich schämen, die nichts reingeworfen hat. Wirst du denn nichts geben? Und jeder weiß, wenn ihr die Münzen klingen hört, dass da wieder jemand nicht gegeben hat. Und das ist ganz unangenehm und lobt den Gott, dass wir das nicht hier tun. Das ist sehr unangenehm. Denn was du tust, wenn du gibst, ist, dass du dich Gott nahst, um Gott anzubeten, dass von einem Herzen aus, dass Gott ergeben ist. Aber ich möchte euch auch zeigen, es gibt Zuschauer beim Geben. Ich rede nicht über eure Nachbarn, die neben euch sitzen, nur die vielleicht um euer geistliches. Es geht darum, was hier steht. Jesus schaut auf das Geben des Volkes Gottes und studiert es, betrachtet es und schaut mit Interesse drauf. Und ich möchte nur mitteilen, was ich als Wahrheit sehe, nämlich, dass Jesus unseren geistlichen Gottesdienst prüft und schaut, wie wir es machen. Und Jesus zählt auch die Menge, die wir geben. Auf das Herz von dem, was getan wird. Wir haben Zuschauer, wenn wir geben, und zwar den Herrn der Herrlichkeit, der im Himmel sitzt. Er achtet auf das, was wir tun. Er achtet auf, wie wir geben und wie wir nicht geben. Letztlich respektiert Jesus die Realität, nämlich dass das Geben des Volkes Gottes eine Sache zwischen ihm und dem Herrn im Himmel ist. Die Menge, die wir geben und wie wir geben. Es geht darum, was für ein Herz haben wir beim Geben. Und ich kenne dich nicht in dem Fall, aber die Realität, wenn ich jemanden habe, der mich beobachtet und darauf achtet, wie ich mich verhalte, besonders im Geben, wie wir das im Gottesdienst machen, das lässt mich sehr nachdenklich sein. Eine Sache, die ich sagen möchte, ich denke, es heiligt das, was wir tun. Es macht etwas, das weltlich sein könnte, dass wir etwas sehr widerwillig geben, das eine sehr unangenehme Situation im Leben ist, sondern es lenkt diese unangenehme Sache Richtung Himmel, so dass Gottes Volk seine Aufmerksamkeit wahrnimmt, wie sie geben und ihn anbeten. Vielleicht ist das etwas, mit dem wir alle konfrontiert werden müssen. Dass wir wissen, der Herr ist unser Zuschauer. Von dem, was wir geben und was den Gottesdienst, den wir ihm darbieten, wenn wir geben. Wenn wir jetzt auch im Text weitergehen, sind Verse 41 und 42 hat Jesus die Leute beobachtet. Er hat nicht nur die reichen Leute gesehen, die viel gegeben haben, sondern hat auch gesehen, dass da eine einzelne Witwe war, die zwei kleine Schärflein gegeben hat. Und er hat das so betrachtet, hat es so wahrgenommen, dass er in Vers 43 seine Jünger ruft, um ihnen von dem, was er gerade gesagt hat, und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Diese Frau, die nur ein bisschen gegeben hat, diese zwei kleinen Münzlein, der Eindruck war so groß auf Jesus, dass wir hier eine der 14 oder der wenigen Momente, wo Jesus sagt, wahrlich. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass Jesus etwas sehr Wichtiges sagt. Jesus hat also nicht nur etwas wahrgenommen, sondern die 12, die er zu seinen Jüngern erwählt hat, die er als Apostel eingesetzt hat, außer dem Sohn des Verderbens, dem Judas. Diese Jünger belehrt er nun und er sagt zu ihnen, ich denke, es kann ein wenig verwirrend klingen, vor allem, wenn wir bedenken, dass Jesus seine Jünger lehrt, die verstehen doch meistens nicht so schnell, was er sagt. Er sagt, die arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die eingelegt haben. Da ist kein Bericht über die Jünger, dass die jetzt sagen, Jesus. Denn offensichtlich wussten sie, wer die arme Witwe war. Offensichtlich hat Jesus vorausgesetzt, dass sie wussten, dass sie zwei Schärflein eingelegt hat. Aber wenn wir das jetzt nochmal allgemein betrachten, ist es schwierig, das zu verstehen. Deswegen lassen wir uns das nochmal ansehen. Das waren zwei Schärflein, die Witwe eingelegt hat. Wie konnten diese zwei Schärflein mehr sein als das große Geben von dem vielen Geld, das die Reichen eingelegt haben? Nämlich, weil das Geben einem himmlischen Standard unterworfen ist. Nicht gemäß dem weltlichen Zählen. Gott sieht diese Dinge anders. Als Jesus das hier sagt, verdammt er nicht, denke ich, die Reichen. Warum geben die Reichen viel und nicht nur zwei kleine Schärflein? Natürlich, weil sie reich waren. Sie sollten auch viel geben, auch gemäß dem geben, was sie an Reichtum haben. Also ich denke, die Bibel lehrt das klar. Es würde klar sein, es wäre skandalös, wenn diese Reichen nur zwei Schärflein eingelegt hätten. Denn es gibt viel mehr Reichtum in den Händen bei den Reichen, als zum Beispiel bei den Armen, der armen Witwe. Das Geben sollte dem Reichtum, den man hat, entsprechen. Ich denke, der größere Fokus ist, Jesus ehrt die große Hingabe der armen Witwe. Denkt in diesen Begriffen davon. Die Frau, die die zwei kleinen Schäflein hatten, wie Jesus das hatte in Vers 34, alles, was sie zum Leben hatte, sie hat 100% geopfert. Die Reichen hatten aber aus ihrem Überfluss gegeben. Die hatten immer noch genug zum Leben. Die haben vielleicht ihren Zehnten gegeben, 10%. Vielleicht haben die sogar ihre 10% gegeben, das Notwendige, plus den zusätzlichen Opfer. Wenn du zwei Münzen hast und zwei Münzen gibst, dann hast du 100% gegeben. Aber wenn du 10.000 Münzen hast und du gibst 1.000, dann hast du 10% gegeben. Das ist ein anderer Maßstab, ein anderer Wert. Okay. Wenn wir an diesem Abschnitt der Schrift sind, denke ich nicht, dass Jesus lehrt, dass jetzt von allen Jüngern verlangt wird, dass sobald du dein Gehalt kriegst, dass du sofort das gesamte Gehalt abgeben solltest. Ich denke nicht, dass Jesus das hier sagt. Er legt jetzt keinen Standard hier vor, sondern er lenkt das Licht auf das Herz des Gebers. Die Bibel ist Gottes sehr besonders, gibt dafür auch Regeln. Auch im Alten Testament gab es ja Regeln von Gott fürs Geben, die auch zur Zeit Jesu noch in Kraft waren. Das Geben des Zehnten zum Beispiel. Jesus sagte, die Reichen haben von ihrem Überfluss eingegeben, aber die arme Witwe hat von ihrer Armut alles gegeben, von dem, was sie zum Leben hatte. Ich denke, Jesus berührt hier das Herz der Frau, das sie gegenüber Gott hatte. Dass sie gab, mehr als verlangt wurde. Warum? Wie können wir das sagen? Sie liebte den Herrn so sehr, dass sie willig war, alles zu geben. Und sie glaubte an seine Versorgung. Mit einem solchen Vertrauen, dass sie so sehr auf ihn vertraute, dass er alles Nötige ihr geben würde. Sie vertraute ihm so sehr und sie liebte ihn so sehr, dass sie alles gab. Und sie glaubte, dass er war, zu geben, was sie braucht. Das wirft ein Licht auf ein Herz, das Gott liebt. Das Herz dieses Textes ist das Herz dieser Anbeterin, die wirklich geopfert hat. Sie gab wahrscheinlich sogar freudig, wie es aussieht. Unser Geben ist auf einem ganz anderen Maßstab. Es ist ein Gott, der uns sieht, der darauf achtet, was wir geben, wie wir geben, wo wir geben. Wie viel mehr sollten wir herausgefordert sein? Nicht zu geben gemäß dem, was eine Person sehen mag, sondern dass wir aus einem liebenden Herzen und einem gläubigen Herzen Gott geben sollten. Möge Gott uns alle segnen, dass wir diese einfache, arme Hingabe haben, die diese arme Witwe hatte. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Text der Schrift, für die wenigen Verse. Wir bitten, dass du in unseren Herzen wirkst, dass wir mit dir auch handeln können. Lass uns in deine Versorgung vertrauen und lass uns aus einer Liebe zu dir und aus Glauben heraus leben. Und dir vertrauen. Du hast gesagt, du wirst für dein Volk sorgen. Und so bitte ich dich, segne unsere Gemeinde und hilf uns, ein Volk zu sein, das in unserer Hingabe wächst. All das bitten wir im Namen Jesu. Amen.